Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diese Zusammenkunft. Und nun lass Gemeinschaft in deinem Licht werden. Wir wollen nicht einfach eine fromme Stunde absitzen, eine nette Stunde haben, sondern wir wollen eine Begegnung mit dir, dass du es bist, der zu uns sprichst, dass wir dein Angesicht, deinen Sohn in deinem Wort erblicken dürfen. Schließ du selbst uns dein Wort auf. Lehre du uns, gib Gnade durch deinen Heiligen Geist, dass wir innerlich weitergeführt werden. Und berühre du uns tief in unserem Innern. Lass unsere Herzen von dir bewegt werden, geprägt werden, verändert werden und wo es sein muss, auch korrigiert werden. Wir bitten dich für diese Tage, dass sie nicht einfach vorbeirauschen, sondern dass es Tage sind, in denen dein Geist in und an uns wirken kann. Und wir uns gemeinsam einstellen dürfen, mit inneren Herzensohren deine Stimme zu hören, mit inneren Herzensaugen dein Angesicht zu suchen. Suchet mein Angesicht und lebet. Du hast es verheißen. Wir suchen dein Angesicht. Wir suchen dich. Offenbare dich. Rede, wirke, handle du. Und wir danken dir für diesen Abend, für unseren Bruder, der uns dein Wort austeilt. Gib ihm Weisheit, Vollmacht, prophetische Rede und lass dein Wort geschehen in unserer Mitte. Zu deines Namens Verherrlichung, du Gott der Väter, du Gott der Herrlichkeit, des Trostes, der du mehr tust, als wir bitten und verstehen können. Amen. Amen.
Ich freue mich, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Das ist einfach schön. Wir haben ja angefangen 98 oder 99 mit diesem Seminar. Und es ist schön, dass immer wieder welche hinzugekommen sind und dass man jetzt schon so vertraut ist miteinander, ein paar Gesichter schon wiedererkennt und ein paar Hintergründe hat. Das ist schön, da können wir gleich in die Gemeinschaftsphase viel früher hineinkommen und an vieles anknüpfen, was wir in den Gesprächen schon miteinander erlebt haben. Wir sind auch herzlich gerne immer ansprechbar, wenn Sie Fragen haben. Wir werden das häufig nach den Stunden auch machen, heute nicht, weil heute der Anreisetag ist. Aber es wird auch Gelegenheit sein, nach den Stunden zu fragen, aber natürlich auch zwischendurch einfach uns anzusprechen, dass wir miteinander auch ins Gespräch kommen. Als zweites möchte ich darauf hinweisen, dass sowohl der Rainer als auch ich gesundheitlich etwas angeschlagen sind. Meiner Stimme werden Sie es anhören. Es ist also in Ihrem Interesse für uns zu beten. Und ich sage immer, wem eine Predigt nichts bringt, der soll doch mal für den da vorne beten. Ob dann nicht Gott doch etwas für jeden hat. Und von daher befehlen wir uns Ihrem Gebet an. Und für Sie ist das aus einem ganz egoistischen Interesse. Je mehr Sie für uns beten, desto mehr haben Sie von den Stunden. Also machen Sie reichlich von dieser Möglichkeit Gebrauch. Zu mir als Person nur so viel ganz kurz, weil Conny es angesprochen hat. Ich bin Richter am Amtsgericht Tiergarten in Berlin für Strafsachen. Verhandle also ausschließlich Strafsachen. Also alles, was da so kommt an Straftaten. Diebstahl, Betrug, Körperverletzung, Beleidigung, Raub, Vergewaltigung etc. etc. Damit will ich nicht den Abend füllen, ich könnte es. Aber ein sehr interessanter, sehr spannender Beruf, wo ich aber auch sehr dankbar bin, dass ich diese Perspektive von Gott her und seiner Gerechtigkeit für diese Welt haben darf. Denn ansonsten wäre man als Richter, wenn man mit dem Anspruch antritt, auf dieser Welt Gerechtigkeit schaffen zu wollen, ziemlich schnell frustriert. Ich möchte in diesen Tagen einen kleinen Zyklus machen über die Feste Israels. Sie haben es vielleicht im Programm schon gesehen. Ich werde das in 4 Teilen machen. Und ich habe für Sie einen Überblickzettel fotokopiert, damit Sie den nachher schon mal nehmen, durchlesen und insbesondere die Bibeltexte, die dort angegeben sind, sich schon einmal vorab durchlesen können. Denn das sind Themen, da ist man gut beraten, wenn man selber schon mal ein bisschen in der Bibel sich die Texte durchgelesen hat, damit das nicht alles so neu ist, denn das sind ja häufig Texte, die ansonsten in den Versammlungen und Gemeinden so gut wie nicht betrachtet werden. Die werden Ihnen also sehr fremd sein. Von daher dieser Zettel als Hilfestellung für Sie als erster Überblick mit der Bitte, die Bibeltexte, die darauf angegeben sind, doch einmal in einer stillen Stunde zu lesen, damit Sie einen besseren Einstieg haben, auch für die Stunden hier. Ich möchte heute allerdings vor die Klammer dieser Erörterungen über die Feste Israels das Thema ziehen, die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Und das anhand von Römer 9 bis Römer 11 tun. Wer die Endzeitprophetie der Bibel richtig verstehen will, der muss sich über die Stellung des Volkes Israels im Heilsplan Gottes im Klaren sein. Wer sich über die Stellung des Volkes Israels im Heilsplan Gottes nicht im Klaren ist, der kann über die Endzeitprophetie Gottes kaum zutreffende biblisch begründete Aussagen machen. Denn die Stellung Israels ist zentral im Heilsplan und im Endgeschehen Gottes. Wo wir den Blick für die zukünftige Geschichte Gottes mit Israel verlieren, ich betone, für die zukünftige Geschichte Gottes mit Israels, nicht für die vergangene, die wird in Sonntagsschulen reichlich gelehrt, aber dass es eine zukünftige Geschichte Gottes mit Israel gibt, das wird leider häufig nicht gesehen. Und wo wir diese zukünftige Geschichte Gottes mit Israel aus den Augen verlieren, da verlieren wir eben auch den Blick für die Heilsgeschichte Gottes insgesamt. Deshalb ist heute in den Gemeinden der Blick für die Heilsgeschichte Gottes auch weitgehend verloren gegangen. Das Evangelium wird heute häufig nur noch individuell auf den Einzelnen bezogen und nicht mehr universell auf das Ganze bezogen verkündigt. Häufig wird das Evangelium nur noch erbaulich und nicht mehr ganz konkret geschichtlich verstanden. Und deshalb kommt es zu einer Verengung, einer Verflachung des Evangeliums und dadurch sind wir auch an der Flanke angreifbar für mancherlei Verführung. Heute soll es deshalb um die Geschichte Gottes mit Israel gehen. Es könnte natürlich gleich jemand fragen, der ganz enttäuscht ist jetzt, was interessiert mich das Volk Israel? Das wäre so eine ganz typische Frage für unsere individualistisch geprägte Zeit. Da sitzt jemand und sagt, ich will jetzt wissen, wie ich in meinem Leben mit meinen Problemen und mit meiner Geschichte klarkomme. Was interessiert mich das Volk Israel? Da ist was Wahres dran. Da ist insoweit was Wahres dran, als dass wir natürlich nicht die Botschaft Gottes vom Leben lösen wollen und irgendwie nur noch da spezielle Themen behandeln, die mit unserem Leben nichts mehr zu tun haben. Natürlich nicht. Aber wo ein Mensch nur noch fragt, was bringt mir das? Wo er nur noch vordergründig direkt die Dinge für sein kleines Leben hören will und alles andere ihn nicht interessiert, da ist er aus dem großen Evangelium Gottes herausgefallen in ein ganz egozentrisch geprägtes, rein individuell geprägtes Christsein. Was interessiert mich das Volk Israel? Antwort: Gott interessiert sich für das Volk Israel. Und als Kind Gottes sollte ich mich für das interessieren, wofür Gott sich interessiert. Ist unser Glaube nur noch egozentrisch? Oder ist unser Glaube theozentrisch? Steht nur noch unser Ego im Mittelpunkt unseres Glaubens und Denkens? Oder steht Gott im Mittelpunkt unseres Glaubens und Denkens? Es gibt doch ein frommes Ich, was im Mittelpunkt unseres Glaubens und Denkens stehen kann. Aber auch das fromme Ich ist nichts anderes als das alte Ich, was sich eben einen frommen Mantel umgelegt hat. Nicht unser Ich, egal ob das erkennbar Gottlose oder das fromme Ich. Nicht unser Ich, sondern Gott möchte im Mittelpunkt unseres Glaubens und Lebens stehen. So wie Paulus das ganz klassisch bei seiner Erstbegegnung mit Christus gesagt hat. Seine erste Frage war, wer bist du? Und die zweite, Was willst du, dass ich tun soll? Wo hört man heute noch so etliche Fragen im Einstieg eines Lebens mit Jesus? Da geht es fast nur noch darum, was bringt mir das, wie kann ich Erfüllung kriegen, wie geht es bei mir voran, wie kann ich Glück haben, Freude haben und. Da hat man den Eindruck, wir sind mittlerweile bei dem, was wir Bekehrung nennen, Hinwendung zu Jesus, in unserer Zeit so im Abfall schon drin, dass wir etwas als Bekehrung und als christliches Leben verkaufen, was nichts anderes ist als der Versuch, das Ich des Menschen fromm zu streicheln. Die ersten beiden Fragen des Paulus, als er Jesus begegnet sind, waren: Wer bist du, Herr? Jesus, wie bist du? Wer bist du? Und was willst du, was ich tun soll? Was möchtest du mit meinem Leben? Du hast doch was vor. Und diese beiden Fragen, die sollten eben auch unser Leben prägen und im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Dieser tiefe Wunsch, Gott besser kennenzulernen. Das Wesen Gottes, die Gedanken Gottes, die Pläne Gottes, seine Liebe, seine Gnade, sein Heil. Gott kennenzulernen, immer tiefer, immer mehr. Wie es in diesem einen schönen Lied heißt, immer mehr von dir, immer mehr. Darum geht's. Und das hat was mit Israel zu tun. Denn Gott interessiert sich für Israel. Gott liebt Israel. Und deshalb möchte ich mich in diese Liebe Gottes, in diese Gedanken Gottes mit hineinnehmen lassen. Wenn Gott sich für dieses Volk interessiert, wenn ihm das am Herzen liegt, dann möchte ich mich auch dafür interessieren. Dann soll es mir auch am Herzen liegen. Gott nennt sein Volk Israel in der Bibel Jungfrau, Braut, Ehefrau. Das abgefallene Israel auch Hure. Aber mir geht es jetzt einmal um die positive Linie. Gott bezeichnet sein Volk Israel an vielen Stellen des Alten Testamentes als Jungfrau, als Braut, als Ehefrau. Und wir als Gemeinde, wir gehören im Bild des Paulus nach 1. Korinther 12 zum Leib des Christus. Christus ist der Bräutigam. Und wir als Gemeinde, wir gehören zu diesem Christus. Wir sind der Leib des Christus. Also genau genommen interessieren wir uns, wenn wir uns für Israel interessieren, für unsere Braut, für unsere Frau. Also für seine Verlobte, für seine Braut sollte man sich doch interessieren, oder? Das ist unsere Stellung. Wir gehören zu Christus, dem Bräutigam. Und wir interessieren uns, wenn wir uns für Israel interessieren, für unsere Braut. Aber auch für unseren persönlichen Glauben ist das rechte Verständnis über den Weg Gottes mit Israel sehr wichtig. Denn an Gottes Weg mit Israel können wir wie an einem Modell viel über Gottes Wesen und Wege lernen, das weit über das Modell Israel hinaus für jeden Einzelnen von uns und letztlich für die ganze Schöpfung gilt. Ob und wie Gott mit diesem halsstarrigen Volk Israel, so nennt er es, ich zitiere nur, ob und wie Gott mit diesem halsstarrigen und ungläubigen Volk Israel zum Ziel kommt, wird somit zu einem Präzedenzfall, zu einem Musterfall für dich, für mich und für die ganze Schöpfung. Seht, das ist doch wichtig. Da erwählt Gott ein Volk. Und dieses Volk ist ungläubig, dieses Volk ist halsstarrig. Gott erwählt dieses Volk, gibt diesem Volk Verheißungen und nimmt es an. Und dieses Volk ist weiterhin ungläubig und halsstarrig, immer und immer und immer wieder. Jetzt stellt sich doch die Frage, schafft Gott das mit denen oder nicht? Und wie macht Gott das mit denen? Das wird doch für mein kleines Leben von hoher Bedeutung. Wenn es mit denen schafft, dann schafft das ja vielleicht mit mir auch. Aber wenn es mit denen nicht schafft, wenn er die aufgibt, dann habe ich wohl auch keine Chance. Darum geht's. Darum interessiere ich mich für Israel. Und wie Gott das mit denen macht. Weil mir das unendlich viel darüber sagt, wie Gott es mit mir, mit euch und mit seiner ganzen Schöpfung macht. Wir werden das noch im Einzelnen sehen. Deshalb wollen wir uns also mit Römer 9 bis 11 beschäftigen. Interessant im Übrigen, der Römerbrief ist ja der einzige Brief, in dem der Apostel Paulus sehr systematisch das Evangelium entfaltet. In den ersten 8 Kapiteln werden die Grundlagen des Heils dargestellt. Und dann ab Römer 12 die Ethik, die Frage, wie lebe ich denn nun ganz konkret als Christ? Und zwischen diese beiden großen Blöcke, die Darstellung des Heils in Christus und die Frage, wie lebe ich als Christ, ganz konkret hier und heute. Dazwischendrin, 3 Kapitel lang, die Darstellung des Weges Gottes mit Israel. Das ist doch kein Zufall. Das macht doch deutlich, dass das Herzstück ist, in dieser Verknüpfung und der Verbindung auf der einen Seite zwischen dem Heil Gottes und auf der anderen Seite der Frage, wie lebe ich konkret. Das spitzt sich zu in der Frage, ob und wie Gott mit seinem Volk Israel zurechtkommt. 3 Kapitel lang. Und wer den Römerbrief durchnimmt, der darf diese 3 Kapitel nicht, wie es so oft in den Gemeinden geschieht, ausblenden. Die gehören zentral mit ins Evangelium. Wir wollen Römer 9, die ersten 3 Verse miteinander lesen. Ich sage die Wahrheit in Christo, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geiste, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christus entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleische. Was ist der Ausgangspunkt für diese großen Gedanken in Römer 9 bis 11? Dass sich da mal jemand hinsetzt und sagt, na, dieses Problem müssen wir doch jetzt mal durchdenken. Es ist ein philosophischer, ein wissenschaftlicher oder ein sonst wie gearteter intellektueller Ansatz? Nein. Der Ausgangspunkt für diese 3 zentralen Kapitel ist die persönliche Betroffenheit und der Schmerz des Apostels Paulus über den Unglauben seiner Verwandten nach dem Fleische des Volkes Israel. Wie ist das bei uns? Kennen wir diese Ebene persönlicher Betroffenheit und persönlichen Schmerzes, wenn wir auf die Ungläubigen sehen? Oder schütteln wir nur den Kopf, wie man so gottlos und so verworfen leben kann? Und das geht denen schon recht, das geschieht denen ganz recht. Wie kann man nur? Ist Entrüstung letztlich die Freude über das, was dir als Gericht später irgendwann mal erwartet und vielleicht auch hier teilweise schon zurecht trifft? Ist das, was unsere Einstellung zu den Ungläubigen prägt? Oder kennen wir das, was Paulus hier deutlich macht, diese persönliche Betroffenheit und den persönlichen Schmerz im Blick auf die Menschen, die Christus nicht kennen? So geht's los. Dieses große Lehrkapitel. Und auch die Beschäftigung mit prophetischen Fragen, das sehen wir hier, wie immer und immer wieder in den Briefen des Apostels Paulus und auch sonst in der Schrift. Die Beschäftigung mit prophetischen Fragen hat zutiefst eine persönliche, existenzielle Dimension. Und die geht hier rein in die Frage, was ist mit meinen Verwandten nach dem Fleische, den Menschen, zu denen ich gehöre, die ich liebe, auch wenn ich sie manchmal überhaupt nicht liebe, zu denen gehöre ich. Was ist mit denen? Was passiert mit denen? Wie geht's mit denen weiter, Gott? Das ist der Ausgangspunkt für diese herrlichen Dinge, die wir in diesen 3 Kapiteln lesen. In diesem Schmerz des Apostels wird etwas deutlich von dem großen Schmerz Gottes über sein Volk. Und der großen Liebe Gottes zu seinem Volk. Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 8, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit dem Herzen Christi Jesu. Es ist also ein Mensch, in dem diese Sehnsucht und diese Liebe zu den Geschwistern dort in Philippi Ausdruck geworden ist für das Herz Jesu. Er durfte dort ein Stück empfinden mit dem Herzen Jesu. So wie er auch mal gesagt hat, ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und so ist Paulus, wenn er hier in Römer 9, 1 bis 3 von der großen Traurigkeit und dem unaufhörlichen Schmerz in seinem Herzen schreibt, ist Paulus mehr als nur der Apostel Paulus. Paulus ist hier ein Darsteller Jesu Christi. Paulus ist hier ein Tatprophet, das haben wir oft in der Bibel, einen Tatpropheten, durch den hindurch wir etwas von der Liebe und dem Schmerz Gottes erkennen können. Der Schmerz des Apostels Paulus, die Traurigkeit des Apostels Paulus über das Volk Israel, ist eine tatprophetische Darstellung des Schmerzes Gottes. Wir können also diese Verse als Offenbarung des Herzens Gottes lesen. Lesen Sie das mal so. Gott spricht, ich habe große Traurigkeit, unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen über mein Volk. Gott hat über seine innersten Gefühle seinem Volk gegenüber auch kein Geheimnis gemacht. Ich denke an Jeremia 31, Vers 3. Dort spricht Gott auf das Volk Israel bezogen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen meine Güte. Es wird ja manchmal uns Männer nachgesagt, dass wir Probleme haben, unseren Frauen gegenüber mal unsere Liebe auch wirklich auszudrücken, denen das mal zu sagen, ich liebe dich. Also Gott hat damit kein Problem. Er sagt das seiner Braut, er sagt das diesem Volk Israel. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir fortdauern lassen meine Güte und die nicht entzogen. Das ist ein Satz. Da offenbart Gott einfach mal sein Wesen, das, was ihn bewegt. Und in Vers 20 dieses 31. Kapitels im Jeremia kommt das auch nochmal sehr deutlich zum Ausdruck. Da spricht Gott über Israel: Ist mir Ephraim ein teurer Sohn oder ein Kind der Wonne? Denn so oft ich auch wieder ihn geredet habe, gedenke ich seiner doch immer wieder. Darum ist mein Innerstes um ihn erregt. Ich will mich gewisslich seiner erbarmen, spricht Jahwe. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Kinder hat. Ich habe 4 Söhne. Und ja, manchmal liebe ich sie und manchmal liebe ich sie sehr intensiv. Und als sie gerade letztens einen Papierflieger gebaut und dem mit Feuerwerkskörpern einen etwas pfiffigeren Antrieb gegeben haben und ja, mit seinem Sohn zusammen, das war wohl der schlechte Einfluss, da habe ich meine Kinder, als sie mit glänzenden Augen oben am Badfenster standen und gesehen haben, wie in einer Stichflamme dieser Flieger auf der Garage des Nachbarn in Flammen aufging, da habe ich sie sehr geliebt und hätte sie gerne durchs Fenster hinterhergeschickt. Versteht ihr, wir haben doch alle Dinge, wo wir zu unseren Söhnen sagen, so geht's nicht. Und Gott sagt, dass er über sein Volk Israel, was jetzt hier mal nicht als Braut, sondern als Sohn im Bild gesehen wird, so sagt Gott auch, dass er oft gegen wieder dasselbe geredet hat. Gott nennt die Sünde seines Volkes Israels beim Namen. Und auch wir heute müssen aus Liebe zu Israel nicht alles Schlechte, was dieses Volk heute tut, deswegen gut nennen und meinen, wir würden damit uns an Gott vergehen. Wir können das Falsche, das Schlechte auch heute so benennen. Das hat Gott nicht anders gemacht. so oft ich auch wider ihn geredet habe. Gott hat mit seinem Volk sehr ernst, sehr hart über Sünde, Schuld geredet. Aber dann heißt es eben weiter. So oft ich auch wider ihn geredet habe, gedenke ich seiner doch immer wieder. Also Gottes Gedenken kommt immer einmal mehr als sein wider sein Volk reden. Das letzte Wort hat immer sein liebendes Gedenken und nicht sein wider es reden. Ja, immer einmal mehr. Darum ist mein Innerstes um ihn erregt. Ich will mich gewisslich seiner erbarmen. Das ist kein Gott, der irgendwo im Himmel sitzt, auf einen Knopf drückt und die Geschichte läuft. Das ist kein Gott, der kopfschüttelnd über allem steht und sich fragt, was machen die da nur wieder? Das ist ein Gott, der sagt, mein Innerstes ist um ihn erregt. Das ist ein Gott, der Schmerz empfindet, der Liebe empfindet, der im Innersten erregt ist. Was meinen Sie wohl, wie es Gott in Bezug auf uns geht? Meinen Sie, da ist es anders? Wie ist es denn mit unserer Sünde? Unseren Wegen, wo wir Gott mal ausklammern? Den Dingen, wo wir schon lange wissen, da hat Gott eigentlich schon mit uns geredet. Aber aus dem Bereich wollen wir ihn raushalten. Was ist mit unserem Misstrauen ihm gegenüber? Dass wir ihm einfach nicht vertrauen, dass er es richtig macht in unserem Leben. Was ist mit dem Ignorieren der Dinge, die er uns in unserem Leben gesagt hat? Was ist mit unserem Desinteresse, dass uns jeder Fernsehsendung alles wichtiger ist als die Gemeinschaft mit ihm? Meint ihr, dass Gott nicht da auch steht? Und dass es auch da heißt, mein Innerstes ist um ihn erregt? Ist das nicht der Gott, bei dem es von der Sintflut heißt, von den Menschen, und ihre Sünde schmerzte ihn in sein Herz hinein? Ist das nicht der Gott, mit dem wir es zu tun haben? Sollten wir nicht vielleicht auch ganz persönlich in unserer Beziehung zu Gott auch mal mit dem Schmerz Gottes in unserer Beziehung zu ihm rechnen? Dass wir diesem Gott nicht wehtun wollen durch unser Desinteresse und unseren Kleinglauben? Dass wir ihm das abnehmen, dass das auch uns gilt? Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt? Dann kann ich dir doch auch vertrauen. Dann kann ich auch auf eingehen auf das, was du mir sagst. Dann weiß ich, du machst recht und du kommst zum Ziel. Wir sehen, diese Dinge werden hier auf Israel gesagt, aber natürlich sind sie eine Wesensoffenbarung Gottes, die über das Modell Israel hinausgehen und auch uns in unserer Gottesbeziehung betreffen. Aber eben nicht nur, nicht, dass wir diese Texte gleich nehmen und die nur auf uns beziehen, sondern dass wir sie erstmal ganz deutlich auch da stehen lassen, wo sie stehen. So redet Gott über sein Volk Israel. Dass das dann darüber hinaus auch für uns gilt, ja klar. Aber wir wollen es heute mal in erster Linie ganz neu hören, dass Gott so auch für sein Volk empfindet. So oft ich auch wieder es geredet habe, erbarme ich mich doch seiner immer wieder. Darum ist mein Innerstes um ihn erregt. Das ist der Gott der Geschichte, der Heilsgeschichte, der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Denken Sie an Jesus, Lukas 19, 41 bis 42, als er sich Jerusalem nähert. Vor der letzten Woche, dann von der Erhöhung aus die Stadt vor sich liegen sieht. Diese ganze Geschichte des Gerichtes über Jerusalem sieht. Was heißt es da von unserem Herrn? Lukas 19, Vers 41. Weinte er über sie. Der steht da auf dem Ölberg, guckt auf die Stadt. Die Jünger stehen da nebenbei. Und dieser Sohn des lebendigen Gottes, der vor aller Zeit war, der weint. Man stelle sich das vor. Der weint. Der sieht Jerusalem, der sieht den Unglauben, der sieht das ganze Gericht, was jetzt über Jerusalem kommen wird. Er sieht den Holocaust, er sieht alles. Und er weint. Und muss trotzdem dieses Volk das Gericht führen, dadurch führen. Mit dem Ziel, über das wir reden können. Aber er weint. Das war mir jetzt in diesem Zusammenhang wichtig. Also die Bibel zeigt, keinen gefühlskalten Gott, der gleichgültig über allem Weltgeschehen thront, sondern einen Gott der tiefe Liebe und damit auch tiefen Schmerz über die Irrwege seines Volkes empfindet. Der Schmerz und die Sehnsucht des Apostels Paulus, wie sie hier in Römer 9 ausgedrückt werden, sind auch der Schmerz und die Sehnsucht Gottes. Das ist mir wichtig. Und dieser kleine Satz, ich wünschte mir durch einen Fluch von Christus entfernt zu sein für meine Verwandten nach dem Fleische. Wer hat es umgesetzt? Christus. Was sagt der Galaterbrief? Er ist ein Fluch für uns geworden, denn verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Das, was Paulus sich wünscht in seinem Herzen, aber natürlich nicht umsetzen kann, weil auch er nur ein sündiger Mensch ist. Jesus hat das umgesetzt. Der ist tatsächlich zu einem Fluch geworden und hat die Gottesferne, dieses Verstoßensein von Gott dort am Kreuz, ertragen um unsertwillen. Also wir sehen, wie weit diese Parallele reicht. Sogar das hat Jesus umgesetzt. Nach diesem sehr persönlichen Auftakt greift Paulus in Römer 9 bis 11 viele Fragen auf, die sich geradezu aufdrängen, wenn man die göttlichen Verheißungen an Israel auf der einen mit dem gegenwärtigen Zustand des Unglaubens und der Verstockung Israels auf der anderen Seite vergleicht. Also auf der einen Seite die vielen großen Verheißungen über Israel und auf der anderen Seite Unglauben, Verstockung, Gericht. Wie geht das zusammen? Das sind die Fragen, die Paulus hier beschäftigen. Beginnen wir mit der ersten Frage. Was wird aus den Verheißungen Gottes angesichts des Unglaubens und der Verstockung Israels? Bleibt es dabei? Oder hat sich durch den Unglauben Israels daran etwas geändert? Versteht ihr das Problem? Da sind Verheißungen Gottes, riesige Verheißungen für sein Volk. Aber dieses Volk glaubt nicht. Das Volk ist ungehorsam, ungläubig, verstockt. Bleibt's dabei oder sagt Gott, naja, habt ihr nicht gewollt? Kiste zu, vorbei. Eine ganz grundsätzliche, wesentliche Frage. Also ich hätte mir gut vorstellen können, bei mir wäre das so gelaufen. Ich gebe Verheißungen und erwarte, dass ihr da mit Treue und Vertrauen darauf antwortet. Und wenn ihr das nicht macht, dann ist eben Schluss. Ist das bei Gott so? Wir lesen Römer 9, Vers 6. Da beginnt Paulus diese ganzen Ausführungen mit diesem Halbsatz. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Ja, kennen wir Leute, die hinfällig sind, die kaum noch laufen können, die gleich hinfallen? Da sagt Paulus, das Wort Gottes, die Verheißungen Gottes für Israel, die sind nicht hinfällig geworden, die sind nicht hingefallen, die sind nicht altersschwach und zittern nur noch durch die Gegend, sondern die stehen felsenfest. Nach wie vor. Egal, wie die Gegenwart aussieht, die Verheißungen Gottes in seinem Wort bleiben bestehen. Jeremia 32, Vers 42. Denn so spricht Jahwe, gleich wie ich über dieses Volk all dieses große Unglück gebracht habe, also will ich über sie all das Gute bringen, das ich über sie geredet habe und das ich über sie rede. Diesen Ausdrücken gleich wie. Also bis ist so ein fantastisches Wort, was man sich immer mal unterstreichen muss. Bis als zeitliche Begrenzung. Ganz wesentliches Wort. Und gleich wie. Das ist auch so ein ganz wesentliches Wort, was man sich unterstreichen sollte. Gleich wie drückt nichts anderes aus als eine Gleichung. Und hier sagt Gott, gleich wie ich über dieses Volk all dies große Unglück gebracht habe, sie Gerichtswege geführt habe, bis hinein in den Holocaust und die Dinge, von denen wir nach der Bibel wissen, dass sie noch über Israel kommen werden. Wie ich über dieses Volk all dieses große Unglück gebracht habe. Also will ich über sie all das Gute bringen, das ich über sie rede. Das auch. Und das Gericht macht nur eins deutlich. Jedes Gericht, was Gott angekündigt hat und was er erfüllt und durchzieht, macht nur eins desto unverbrüchlicher. So wie jedes Gerichtswort durchgezogen wird, so erst recht. Jedes Heilswort, nichts davon wird hinfallen. Ich denke an Josua 23, Vers 14. Da ist Israel diese 40 Jahre Wüstengericht gewandert, immer im Kreis rum. Und jetzt führt er es nach 40 Jahren unter Josua in das verheißene Land. Werden die ersten großen Landeinnahmen gemacht. Wir werden darüber, denke ich, morgen früh noch was hören. Da hast du es als Thema. Und dann sagt Josua in seinem Abschiedstreffen mit dem Volk, Josua 23, Vers 14, und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass auch nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Alle sind sie eingetroffen für euch. Kein einziges Wort davon ist hingefallen. Hier haben wir es wieder, hinfällig, hingefallen. Kein einziges Wort davon ist hingefallen. War Israel in der Wüste glänzend? War der Wüstenweg geprägt durch Glauben und Gehorsam? Das Gegenteil. Und was steht am Ende? Alle sind sie eingetroffen für euch. Kein einziges Wort davon ist hingefallen. Das Modell. Damit will Gott sagen, 40 Jahre Wüste.
Ja.
Gericht.
Ja.
Aber am Ende erfülle ich jede Verheißung. Psalm 33, Vers 4. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Punkt. Es bleibt dabei, die Verheißungen Gottes für sein Volk Israel werden alle ausnahmslos erfüllt werden. Sie werden keine Verheißung in der Bibel finden, nicht eine einzige, die Gott nicht erfüllen wird. Und jetzt gehen wir wieder über das Modell hinaus. Das gilt für Israel. Das gilt aber auch für jeden Einzelnen von uns. Und das gilt auch für die ganze Schöpfung Gottes. Nicht eine Verheißung der Bibel, die über das Volk Gottes, über uns oder über die ganze Schöpfung Gottes ausgesprochen worden ist, nicht eine einzige, wird unerfüllt bleiben. Lesen wir doch die Bibel einmal in dieser festen Zuversicht. Jede dieser Verheißungen wird sich erfüllen. Wenn Sie die Bibel lesen und wieder an eine Verheißung kommen, ich unterstreiche mir in meiner Bibel die Verheißung rot. Das ist meine Lieblingsfarbe, also Verheißung, ist was Feines, rot. Jede einzelne dieser Verheißungen wird Gott erfüllen. Nehmen Sie das ernst, wenn Sie es lesen. Lesen Sie da nicht so drüber weg.
Ja.
Sondern in dieser Zuversicht, in dieser Gewissheit, die wird Gott hundertprozentig erfüllen. Da liest man anders die Bibel, wenn man so damit rechnet. Da wird das Herz groß, da kommt es beim Bibellesen zum Danken, zum Loben Gottes. Da fängt man an, während man Bibel liest, zu beten. Herr, ich preise dich darüber, dass du das zugesagt hast und dass ich weiß, du wirst das machen. Und auch das hier, das wirst du machen. Das wirst du erfüllen, verwirklichen. Da kommt es zur Anbetung, zum Lob, zum Dank, zur Freude. Wenn wir es eben ganz ernst nehmen, dass Gott jede seiner Verheißungen erfüllen wird. Ja, aber wie ist dann das nun mit dem Unglauben des Menschen? Hat der Unglaube des Menschen denn nicht zur Folge, dass Gott seine Verheißungen zurücknimmt? Das ist so eine Frage, die quält doch immer noch. Das muss sich doch irgendwie auswirken, wenn ich nicht glaube, was er sagt, und wenn ich ungehorsam bin Gott gegenüber, dann kann doch Gott nicht so einfach ignorieren und so tun, als wäre nichts. Wie wirkt sich das aus? Römer 3, 3 bis 4, da stellt Paulus genau diese Frage. Und er sagt dann, was denn? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. Dieser Ausdruck, das sei ferne, ist bei Paulus der Ausdruck höchster Distanzierung, letzten Ekels, absoluter Abwehr. Also wenn Paulus sagt, das sei ferne, dann macht er so. Ja, ganz weit weg. Nein, niemals. Und so ist diese Frage, ob die Untreue des Menschen die Treue Gottes aufheben wird. Da kann Paulus nur alle Viere von sich strecken und sagen, das sei ferne. Niemals. Und deshalb kommt er in Römer 11, Vers 29 zu dieser Aussage, die ja auch die Überschrift unseres heutigen Themas bildet. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Das ist wieder so ein Wort, da könnte ich jetzt eine Stunde nur über diesem einen Wort unbereubar sein. Ich finde es so herrlich. Wir bereuen so oft, ne? Nehmen wir zurück. Ach, gehen wir eine Ehe ein, dann ist der etwas anders, als man sich das vorgestellt hat oder die. Bereuen wir es, dann lassen wir den anderen los. Wir sagen nicht mehr ja. Oder in Freundschaften. Dann ist man enttäuscht von dem anderen und lässt los. Es gibt so viel, was man zu Recht bereuen kann an Sünde und Schuld. Aber Gott sagt hier, dass seine Gnadengaben und seine Berufung, seine Verheißung, das, was er zugesagt hat, dass das unbereubar ist. Das heißt, das nimmt er nie zurück. Da kommt nie der Punkt, an dem er sagt, jetzt habe ich aber die Faxen dicke, Schluss, ich zieh's zurück. Dieser Punkt kommt nicht. Die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Ich wünschte mir, dieser Vers bliebe nur hängen. Dieses unbereubar. Und das sagt Gott hier in Bezug auf Israel. Da ist es der Anlass. Aber nun nehmen Sie es doch bitte mal für Ihr eigenes Leben. Die Verheißungen, dass Gott sie erwählt hat, zu seinem Kind gemacht hat, sie dazu bestimmt hat, mit ihm und mit seinem Sohn zusammen in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit zu sein und dort weiter zu wirken. Unbereubar. Da hört es doch auf, dass man sich permanent diesen Puls fühlt, den Geistlichen, und fragt, reicht's noch bei mir? Heute hatte ich einen guten Tag, da denke ich, das hat Gott gefallen. Heute bin ich auf der richtigen Seite. Und morgen erlebe ich so einen richtigen Absturz. Und tu Dinge, von denen ich nicht mehr geglaubt hätte, dass ich als Christ die noch tun könnte. Und ich tue die. Und ich kann mich selber nicht leiden. Und ich verstehe nicht, warum ich das schon wieder gemacht habe. Und jetzt habe ich diese quälende Frage erfasst, dieses Gerechtigkeitsempfinden. Jetzt müsste Gott mich doch verstoßen. Jetzt müsste er doch sagen, Schluss. Jetzt steht Gott da und sagt, für all das hat Jesus bezahlt. Und weil Jesus für all das bezahlt hat, deshalb kann ich dir die Zusage machen, unbereubar. Weil es nämlich gar nicht an dir liegt, nicht an deinen guten Tagen und nicht an deinen schlechten Tagen, dass ich dich berufen und dir meine Verheißung gemacht habe. Wer ist der Garant der Verheißung Gottes? Jesus Christus. 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm, in Jesus, ist das Ja und in ihm ist das Amen. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Sehen Sie, genauso wenig, wie ich mir durch meine guten Taten diese großen Heilszusagen Gottes verdienen kann, genauso wenig kann ich sie mir durch meine schlechten verscherzen. Es gibt aber, und das ist wichtig, es gibt aber Gerichtswege Gottes, Züchtigungswege Gottes, Umwege Gottes. Israel hätte nicht 40 Jahre durch die Wüste wandern müssen. Das war Gerichtsweg auf den Unglauben Israels. Jona hätte nicht 3 Tage und 3 Nächte diese intime Bekanntschaft mit einem Fischbauch machen müssen. Das hat er erlebt, weil er in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist. Also verstehen Sie, ich rede hier keinem Heilsautomatismus das Wort. Keiner Heilssicherheit, keiner Faulheit, keinem Fatalismus, keinem. Es kommt ja eh, wie Gottes Macht, kommt ja auf uns überhaupt nicht drauf an. Nein, nein. Es kommt auf unser Verhalten an. Die Frage, inwieweit wir mit Glauben und Gehorsam auf die Zusagen Gottes antworten, das wirkt sich selbstverständlich aus. Das wirkt sich in der Frage aus, gibt es 40 Jahre Rundlauf in der Wüste oder nicht? Das wirkt sich aus, gibt es 3 Tage Tiefseetauchen oder nicht? Also Gerichtswege, Umwege, Zerbruchswege, und die sind nicht schön. Und da hat man gerade nicht besonders das Gefühl, von Gott geliebt zu sein. Da fühlt man keine besondere Nähe Gottes erstmal. Da denkt man erstmal nicht, oh ja, alles in Ordnung. Da fühlt man sich verlassen, da fühlt man sich zerschmettert. Das erspart uns die Liebe Gottes nicht. Gericht, Züchtigung, Umwege, Zerbruchswege. Aber sie ändern nichts an den großen Zielen und Zusagen Gottes. Am Ende war Jona eben in Ninive. Am Ende war das Volk Gottes eben im verheißenen Land. Nicht so schnell, nicht auf dem direkten Weg, aber ans Ziel sind sie gekommen. Und deshalb heißt es, die Gnadengaben und die Berufungen Gottes sind unbereubar. Weil der tiefste Grund, der Rechtsgrund für alle Verheißungen Gottes nicht ihr und mein Wohlverhalten ist, sondern das, was Jesus am Kreuz getan hat. Als Jesus am Kreuz gehangen hat, da hat er den Rechtsgrund dafür geschaffen, dass die Gnadengaben und die Verheißungen und die Zusagen Gottes unseres Lebens unbereubar sein dürfen. Auch für Israel. Da ist es begründet, nicht in uns. Die Untreue des Menschen wird die Treue Gottes niemals aufheben. Die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Das Gericht Gottes ist immer nur Etappe und niemals Endziel auf dem Weg Gottes. Und wieder, das gilt für Israel, das gilt für jeden von uns und das gilt für seine ganze Schöpfung. Modell. Zeigt die Geschichte denn nicht, dass Israel von Gott verstoßen wurde? Der Holocaust? Ich habe eben schon einen Hinweis darauf gegeben, dass Gerichtswege und Zerbruchswege, harte Wege Gottes, natürlich dadurch nicht ausgeschlossen sind, sondern gerade eingeschlossen. Und Paulus sagt deshalb auch in Römer 11, 1 bis 2, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Die Frage kommt ganz klar. Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Israels vom Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Diese biblische Antwort, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat, die ist so eindeutig, dass ich eigentlich nicht verstehen kann, warum sich im Lauf der Kirchengeschichte und gerade auch in der katholischen Kirche diese Substitutionstheorie, dass die Gemeinde an die Stelle Israels getreten sei, Israel zukünftig keine Rolle mehr spielt, sondern alle Verheißungen, die Israel gegeben worden sind, sich jetzt in der Gemeinde erfüllen. Das ist die herrschende Meinung theologisch. Katholisch sowieso, aber auch in evangelischen Kreisen. Das ist für mich unbegreiflich, ich kann es nicht verstehen. Was soll man denn noch sagen? Hat Gott etwa sein Volk verstoßen, das sei ferne? Hier steht es doch ganz klar. Nein, Gott hat es nicht verstoßen. So heißt es ja auch in Klagelieder 3, 31 bis 33. Denn der Herr verstößt nicht ewiglich, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeiten. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschenkinder. Also Gott hat sein Volk zwar für eine gewisse Zeit an die Seite gesetzt. Gott hat sein Volk schwere Gerichtswege geführt. Aber er hat sein Volk nicht aufgegeben, nicht endgültig verstoßen. Er hat es doch zuvor erkannt. Auch wieder wichtig. Das schreibt Paulus so In Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Und dann kommt doch, dass er, ich füge hinzu, doch zuvor erkannt hat. Das ist doch keine Überraschung, wie das Volk Israel sich verhalten hat. Gott hat doch nicht dagestanden und hat gesagt, Manometer, jetzt habe ich mir hier so ein Volk ausgesucht, das hat so einen guten Eindruck gemacht. Und ich habe gedacht, das bringt es. Und jetzt haben die mich so enttäuscht. Was bin ich enttäuscht von denen? Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Nee, da kann ich nicht weitermachen. Zuvor erkannt heißt, Gott hat doch zuvor schon bis auf den Grund ihrer Existenz, durch den ganzen Lauf der Geschichte, gesehen, was und wen er sich da eingehandelt hat. Und das ist auch wieder etwas für mich persönlich, etwas, was über das Modell Israel jetzt auch in mein Leben hineingreift. Genau das, was bei Israel gilt, dass er es zuvor erkannt hat und dass er es deshalb nicht verstoßen muss, weil er so enttäuscht ist, das gilt jetzt für mich auch. Gott hat auch jeden von uns zuvor erkannt. Gott wusste, was er sich mit dir und mit mir eingehandelt hat. Und wenn ich immer wieder enttäuscht bin über mich selber, dann ist Gott nicht enttäuscht. Denn eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Ich habe mich bisher über mich getäuscht. Und darum bin ich immer wieder so frustriert über mich selber. Weil ich von mir immer noch ein zu gutes Bild habe. Und dann bin ich enttäuscht von mir. Aber Gott ist nicht von mir enttäuscht, denn er hat mich zuvor erkannt. Er wusste, was und wen er sich mit mir eingehandelt hat. Und er sagte, und ich liebe ihn trotzdem, und ich will ihn trotzdem, und ich komme trotzdem ans Ziel. Und ich schnapp mir den Kerl und zeig mal, dass ich auch mit so einem ans Ziel komme. Und das ist genau das, was Paulus jetzt auch für sich persönlich sagt. Denn er verweist jetzt in Vers 1, Römer 11, Vers 1, auf sich selber und sagt, das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams. Und er will damit sagen, das führt er auch noch in 1. Timotheus 1, 15 bis 16 aus, wo er von sich als dem Ersten, dem Größten, dem Schlimmsten aller Sünder redet, weil er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Da sagt Paulus, schaut mich doch an, ich bin doch auch ein Israelit. Und ich war ein ganz schlimmer, ich bin in meinen Augen sogar der Schlimmste gewesen, weil ich die Gemeinde Gottes, den Christus, verfolgt habe. Und mit mir hat das doch auch geschafft. Das ist genau die Linie. Dass Gott sich die Schwierigen rausnimmt und sagt, und mit denen komme ich zum Ziel. Zuvor erkannt. Wir enttäuschen ihn nicht. Er hat sich in dir und in mir nie getäuscht. Er wusste, wie du bist und was du machst. In jeder einzelnen Phase deines Lebens. Und so wie Paulus als Modell Christus erst verfolgt und abgelehnt hat, so lehnt auch die Masse des jüdischen Volkes Christus ab und verfolgt ihn. Und genau wie dieser Christushasser Paulus durch die Erscheinung des erhöhten Christus vom Himmel her niedergeworfen worden ist in einer Sekunde und diesen Herrn angenommen hat und Buße getan hat in seinem Leben, genauso wird es auch beim Volk Israel sein, an diesem Tag, wenn Christus wiederkommt auf den Ölberg und ihn alle sehen werden, die ihn durchstochen haben. Und seinetwegen wehklagen werden alle Stämme des Landes, wie es in Sacharja und in der Offenbarung beschrieben wird. Gott hat sein Volk zuvor erkannt, er ist nicht enttäuscht. Und an Paulus wird deutlich, er schafft's, und an Paulus wird sogar modellhaft deutlich, wie er es schafft. Auch mit dem Volk. Und dann in Vers 25 und 26 die Frage, gilt denn das nur für eine kleine Auswahl Israels? Schafft Gott, wenn er von der Erfüllung seiner Verheißungen an Israel spricht, schafft Gott das nur mit einer Auswahl, mit einem kleinen Rest? Oder erfüllt Gott seine Verheißungen an der Masse des Volkes? Das ist durchaus eine Frage. Viele können hier sagen, ja, etliche aus Israel, ja. Aber doch nicht das ganze Volk Israel. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, dass ihr euch nicht selbst klug dünkt, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist. Zum Teil, das meint eben, dass es auch Juden gab, die an Christus geglaubt haben. Denken Sie an Pfingsten. Ja, waren ja etliche, die da zum Glauben gekommen sind. Und bis heute hinein die messianischen Juden. Das sind ja Juden, die an Christus glauben. Es war ja nie ganz Israel verstockt. Aber Verstockung ist Israel zum Teil, zum überwiegenden Teil, widerfahren. Und wie lange? Jetzt kommt wieder dieses zweite herrliche Wort in der Heilsgeschichte Gottes. Das eine war das gleich wie und das zweite ist das bis. Dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl aus den Nationen eingegangen sein wird. Und also auf diese Weise wird ganz Israel errettet werden. Das heißt, die Verstockung Israels hat einen Schlusspunkt. Und der wird ausgedrückt durch das Wort bis. Die Verstockung Israels hat einen Schlusspunkt. Bis. Bis wann? Bis die Vollzahl aus den Nationen eingegangen sein wird. Damit ist gemeint, wie aus vielen anderen paulinischen Ausdrücken, die Gemeinde aus allen Nationen. Das heißt, die Geschicke der neutestamentlichen Gemeinde aus allen Nationen und die Geschicke des Volkes Israel sind auf eine geheimnisvolle Weise miteinander verbunden. Denken Sie an die kommunizierenden Röhren aus der Schule. Also Physik war nie meine Stärke, ich habe nicht viel behalten, aber ich weiß noch, diese kommunizierenden Röhren, wenn man da Druck auf die eine Seite ausgeübt hat, dann ging es auf der anderen hoch. Und das, wenn man sie natürlich gelassen hat, blieben sie im Gleichgewicht. Die kommunizierenden Röhren heißen, was immer auf der einen Röhre sich abspielt, hat eine Auswirkung auf der anderen. Israels Verstockung und Unglaube hat dazu geführt, dass wir aus den Nationen zum Glauben kommen durften. Da haben sich diese kommunizierenden Röhren schon gezeigt. Der Fall Israels ist zum Heil für uns aus den Nationen geworden. Genauso gilt es aber auch umgekehrt. Gott hat sich für die Gemeinde eine Vollzahl gesetzt. Er hat diese Zahl niemand verraten. Aber es gibt eine Vollzahl. Und wenn der Letzte hinzugekommen ist, dann ist diese Körperschaft, Leib Christi, Gemeinde abgeschlossen, vollendet, vollzählig. Dann wird er die Gemeinde zu sich entrücken. Und dann geht es mit der Heilsgeschichte Israels weiter. Bis. Und deshalb heißt es, und also auf diese Art und Weise, oder hier für unsere internationale Baptist, da heißt es im Englischen, in this way, auf diesem Weg, genau auf diesem Weg, wird ganz Israel errettet werden. So, nicht anders. Nicht vorher, nicht gar nicht, sondern genauso. Wenn die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist, wenn der Leib Christi abgeschlossen ist und entrückt wird zum Vater, zum Herrn, dann wird ganz Israel errettet werden. Und sehen Sie, dieser Stabwechsel zwischen Israel und der Gemeinde, dieser Stabwechsel vollzieht sich nicht schlagartig an einem Punkt, sondern denken Sie an einen Staffellauf. Die interessantesten Phasen bei den 4x100 Meter Staffeln sind immer die Wechsel. Das sind die interessanten Phasen. Da zittert man jedes Mal. Klappt das? Kriegen die den Stab von einem auf dem anderen? Die haben einen Wechselraum. Und innerhalb dieses Raumes muss der Stabwechsel vollzogen sein. Nicht vorher und nicht nachher. In diesem Raum muss der Stab von dem einen auf den anderen Läufer übergeben werden. Der eine Läufer rennt noch und hat den Stab. Und der andere Läufer rennt schon an. Und muss jetzt sehen, dass er gerade noch im Wechselraum den Stab übernimmt. Sehen Sie, das ist das heilsgeschichtliche Bild für den Übergang Israel-Gemeinde. Deshalb sind diese Geschicke 1948, Staatsgründung Israels, 1967, Befreiung ganz Jerusalems, deshalb sind die von großer Bedeutung. Weil die uns nämlich klar machen, wir befinden uns im Wechselraum. Gott fängt mit Israel wieder an. Umkehrschluss, die Geschichte der Gemeinde auf dieser Erde geht zu Ende. Ich kann Ihnen das nicht in Monaten und Jahren sagen. Aber ich weiß eins, wir befinden uns im Wechselraum. Ganz Israel wird errettet werden. Da heißt es im Griechischen Pas. Und Pas heißt das Ganze, jeder, alle. Und in Jeremia 31, Vers 34 wird das auch deutlich gesagt. Dann, wenn Christus wiedergekommen ist, zu dieser großen Volksbuße gekommen ist, dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennet den Herrn. Denn sie alle, die Rede ist hier vom Volk Israel, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten. Jeremia 31, Vers 34. Sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten. Ganz Israel. Ja, ganz Israel. Was mit den Toten? Mit denen, die die Wiederkunft des Herrn nicht erleben vom Volke Israel? Mir fehlt die Zeit, das jetzt näher auszuführen, will ich jetzt auch nicht tun. Ich möchte nur verweisen auf Hesekiel 37, die Verse 11 bis 14. Da heißt es zum Beispiel in Vers 12, Hesekiel 37, Vers 12, so spricht der Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und ich euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Natürlich ist das auch ein Bild auf den Grabeszustand Israels in übertragener Weise. Natürlich. Aber ich meine eben nicht nur, sondern dass Gott hier ganz konkret auch eine Verheißung gibt für die Juden, die im Laufe der Geschichte gestorben sind und die trotzdem nicht von dieser Verheißung ganz Israel wird errettet werden, ausgenommen sind. Weil die Todesgrenze für Gott nun wahrhaft seit der Auferstehung, seit Ostern, keine Grenze mehr ist, die ihn in irgendeiner Weise behindern könnte in der Erfüllung seiner Verheißungen. Ja, und dann geht es die letzte Minute, 60 Sekunden, höchstens 120. In letzter Konsequenz bei Römer 9 bis 11 und bei der Frage nach Israels Weg oder Gottes Weg mit Israel, geht es in letzter Konsequenz um die Frage, ob überhaupt irgendein Geschöpf für immer im Unglauben, in der Verstockung, in der Gottesferne bleibt. Und hier wird am Weg Gottes mit Israels etwas deutlich, das wieder modellhaft weit über Israel hinaus für den Weg Gottes mit allen seinen Geschöpfen gilt. Römer 11, 32. Da hat Paulus das alles entfaltet, mit dem Unglauben und dass Gott trotzdem und wie Gott. Und jetzt am Ende, da zieht er die Linie durch. Über Israel hinaus zieht er die Linie durch und sagt, denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Wie unausforschlich sind seine Gerichte. Diese Gerichte, die eben bei Gott einen Heilssinn haben. Wie unausforschlich. Seine Wege, seine Gerichtswege, seine Heilswege. Und dann in Vers 36, denn aus ihm und durch ihm und in ihn hinein sind alle Dinge, Tapanta, das All. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Da wird deutlich, warum Israel so wichtig ist. An Israel zeigt Gott Verstockung, Unglaube, all das hindert mich nicht. Ich komme ans Ziel. Und dann zeigt er die über Israel hinausgehende Linie. Zutiefst gilt es doch für die gesamte Schöpfung, für alle Menschen, alle Wesen. Er hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen. Und warum? Auf dass er alle begnadige. Gibt es irgendjemand, der nicht im Unglauben eingeschlossen war? Irgendjemand? Nein. Gibt es irgendjemand, den er nicht begnadigt? Nein. Alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. Das erste Alle entspricht dem zweiten Alle. Und das wird zusammengefasst, die gesamte Geschichte wird jetzt zusammengefasst in dem aus Gott, durch ihn, in ihn hinein. Das ist die prägnanteste Zusammenfassung der Heilsgeschichte Gottes. War der Schmerz Gottes der Ausgangspunkt, so ist die Gnade der Triumph und der Lobpreis Gottes der Zielpunkt aller Ausführungen. Aus ihm, durch ihn, in ihn hinein. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Vater, wir preisen dich. Wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du uns zuvor erkannt hast. Dein Volk und jedes deiner Geschöpfe und uns auch. Dass du von nichts überrascht und enttäuscht wirst. Dass du uns dennoch liebst. Dass du so oft auch wieder dein Volk und wieder uns geredet hast. Doch dein Innerstes sich immer wieder unser erbarmt. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du am Kreuz den unverbrüchlichen Rechtsgrund dafür gelegt hast, dass alle Gnadengaben und Verheißungen in dir Bestand haben und unbereuerbar sind in Zeit und Ewigkeit. Wir preisen dich, dass du alles in den Unglauben eingeschlossen hast und dass du dich aller und jeder Kreatur erbarmst. Dass aus dir und durch dich und in dich hinein das All ist. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir danken dir. Amen.